mich inspirieren Geschichten, die mir erzählt werden, mich inspirieren Verhaltensweisen. Ich bin eine sehr genaue und gute Beobachterin, würde ich dazu sagen. Und wenn ich halt zu Hause sitze, dann sehe ich meinen Sessel und mein Bett und gucke darüber, was ich meine. Genau, und gerade auch der Dorftext, mein Heimattext, das ist ein Text, den ich, der für mich sehr wichtig war zu schreiben, aber es war auch wahnsinnig aufwühlend. Es ist, glaube ich, auch der persönlichste Text in diesem Buch. Ich mache mich in diesem Text einfach komplett nackt. Das ist mir auch erst aufgefallen, als ich ihn dann zum Druck gegeben habe und dann dachte so, oh Gott, fuck, kann ich das wirklich so abdrucken? Ja.
Und das ist okay für dich, komplett nackt in einem Buch zu stehen.
Naja, ich denke mir so, wenn ich stehe mich auf Bühnen und irgendwie war das für mich sehr wichtig. Und das Buch, das bin ich. Das ist das, was ich bin und was ich kann und was ich auch für mich so ein Stück weit tun musste. Ich möchte mich eigentlich im Wesentlichen nur kurz bedanken bei allen, die mir so krass den Rücken freigehalten haben, so während der ganzen Buchgeschichte und vor allem auch bei denjenigen, die mir immer wieder schreiben und sagen so, hey, krass, dass du das machst und boah, und ich schaue so gerne deine YouTube-Videos oder Leute schreiben mir, dass sie meine YouTube-Videos anmachen, wenn sie staubsaugen oder zum Einschlafen, so die ganze Zeit hoch und runter hören. Und das ist für mich super krass. Wenn ich viel in Frage stelle, also so meine ganze Bühnenexistenz, dann ist das wahnsinnig wichtig, einfach zu hören, dass es Menschen gibt, die davon wahnsinnig viel mitnehmen. Und ich bin super dankbar, dass viele Leute das dann auch schreiben und sagen so, hey, boah, krass, danke und so. Und das ist sehr schön, genau.
Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von Atem trifft. Ich bin immer noch zu Hause, es ist Quarantäne, aber ich mache trotzdem weiter mit meinem kleinen Interview-Podcast. Und heute habe ich mir eine Slam-Poetin und Neuautorin eingeladen, Anna Teufel aus Nürnberg. Hallo Anna.
Hallo Artem.
Ich stelle meinen Gästen am Anfang meine dreifaltige Frage. Wo kommst du her? Was machst du? Und wo willst du hin?
Ich komme aus Nürnberg, ich wohne da. Ich habe davor ganz, ganz lange in Karlsruhe gewohnt und ich bin aus Karlsruhe nach Nürnberg gekommen. Ich mache zurzeit nicht viel, ich bin in Quarantäne so wie du. Deswegen ist es ja nicht mehr Atem trifft, sondern Atem telefoniert.
Ja.
Ich bitte um Korrektur. ich würde bald wieder ganz gerne rausgehen. Einfach so.
Einfach so. Und wo hättest du denn hingewollt, wenn Corona nicht gekommen wäre?
Ganz, ganz unbedarft in die große, weite Welt der Literatur, glaube ich.
Als Autorin meinst du, oder? Okay. Also du hättest wahrscheinlich Lesungen gehabt, eine Lesetour oder sowas.
Ja, also es hätte erstmal angefangen auf der Leipziger Buchmesse, aber die ist, also ja, also ich hatte davor auch total Schiss, dass das Buch nicht fertig ist vor der Leipziger Buchmesse. Und dann kam es aber am 6.3. bei mir an und dann wurde alles abgesagt und das war super traurig. Genau.
Ja, weil für viele ist es ein existenzielles Problem, das heißt, dass sie vollkommen davon leben und sie nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Ist es für dich auch so eine Art von Problem oder hast du noch andere Geldquellen?
Also dadurch, dass ich das Buch jetzt verkaufen kann, das hilft mir schon sehr, sehr viel.
Ja.
Also dahingehend bin ich sehr froh, dass das Buch jetzt doch schon fertig ist. Und da ich gerade wieder studiere und also ich habe im Oktober ein neues Studium angefangen und ich habe dann zu meinen Eltern gesagt, dass ich wieder ein bisschen Unterstützung brauche. Das habe ich noch nie vorher gemacht und das war für mich sehr schwer. Aber es war eben auch wichtig für mich, dass ich nicht mehr jeden Auftritt annehmen musste, dass ich einfach auf zu Hause bleiben und lernen konnte und das war eben sehr gut. Und deswegen bin ich nicht komplett auf Poetry angewiesen. Ja.
Und so von deiner Künstlerseele her, weil die ist ja wahrscheinlich darauf angewiesen, dass sie auftritt und dass sie die Texte vorträgt. Wie geht es deiner Künstlerseele?
Meine Künstlerseele macht Urlaub.
Ah.
So, also ich finde das gar nicht so scheiße wie viele andere, also manche, die sitzen hier zu Hause und schreiben 20 Milliarden Bühnentexte und rasten innerlich völlig aus, weil sie nicht raus können. Und bei mir ist das nicht so. Ich genieße das tatsächlich gerade sehr, nicht jeden Tag meinen Koffer packen zu müssen. Und ich habe zum ersten Mal seit Jahren meinen Waschbeutel komplett ausgeräumt.
Glückwunsch. Ja.
Und ich genieße es eben sehr, im Bioladen einfach sehr viel Geld auszugeben, im Wissen, dass ich jetzt für eine ganze Woche einkaufen kann und nicht nur eine Banane und eine Packung Zwiebeln kaufen, weil der Rest ja dann schlecht wird. Also, wenn man gleich wieder los muss. Also, ich genieße das gerade wirklich sehr. Und für mich ist das gerade Pause machen und Kräfte sammeln. Und ich schreibe auch wirklich fast nichts. Ich gönne mir gerade wirklich Urlaub und das tut mir sehr gut.
Aha. Also ist Schreiben für dich Arbeit?
Nicht in dem Sinne. Ich schreibe meistens nur dann, wenn mir Ideen zufliegen. Und das passiert viel, wenn ich eben viel im Poetry-Umfeld unterwegs bin, um das mal so zu sagen. Genau. Ja, also ich werde automatisch produktiver, wenn ich viele Auftritte habe, wenn ich merke, dass mir manche Texte nicht mehr wirklich Spaß machen und so weiter, und dann schreibe ich was Neues. So, genau.
Und was genau inspiriert dich an diesem Umfeld, an diesen Touren? Was lockt die Texte aus dir heraus?
Beobachtungen meistens. Es ist, spreche sehr, sehr gern und sehr viel mit Menschen. Und mich inspirieren Geschichten, die mir erzählt werden, mich inspirieren Verhaltensweisen. Und ich bin eine sehr genaue und gute Beobachterin, würde ich dazu sagen. Und wenn ich halt zu Hause sitze, dann sehe ich mein Dessen und mein Bett darüber, was genau.
Also beobachtest du gerne Leute? Ich mache das auch sehr gerne. Das ist für mich eine schöne. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Es ist keine Ablenkung. Es ist dann viel mehr. Ich bin viel mehr bei mir, wenn ich so aus mir raustrete und andere beobachte. Kennst du auch das Gefühl?
Ja, total. Also das ist so ein Gefühl des Aufeinanderzugehens, obwohl man nicht aufeinander zugeht, weil man ja nur guckt.
Ja, du gehst so mit deinen Augen auf andere zu, wenn man diese komische Metapher benutzen kann.
Es ist eine weirde Metapher. Ich stelle mir gerade so marschierende Augen vor, die ja, das ist
Ja, können auch schleichende Augen
weird.
sein, müssen nicht marschieren.
Ja.
ja. mir ist auch bei deinem Instagram-Profil aufgefallen, dass du Metaphern verbildlichst. Also du machst Bilder, die zu Metaphern passen.
Wie meinst du das?
Naja, in deinen Highlights, da ist so eine Reihe Bilder zu Metaphern.
Das meinst du?
Ja, das meine ich.
Ja, das war tatsächlich eine Foto-Challenge mit einem sehr geschätzten Slam-Kollegen namens Jonas Galm. Wir haben uns eine Zeit lang jede Woche eine Montagsaufgabe gestellt und das war da dabei. Er sagte dann zu mir, fotografiere jeden Tag eine Metapher. Und ich glaube, ich habe 2, 3 Tage gebraucht, bis ich wirklich verstanden habe, was er meint. Aber dann ist es wirklich, wirklich geflutscht. So. Und manchmal fotografiere ich das immer noch sehr gerne. Ich habe ja auch eine Reihe in meinen Highlights drin, Missgeschicke.
Ja.
Und gestern war ich im Bioladen einkaufen, da habe ich wieder ein wunderschönes Missgeschick gesehen. Das war das traurigste Schicksal einer Knoblauchknolle, das ich jemals gesehen habe. Sie wurde einfach überfahren. Und dann sah das
Überfahren.
aus, wie so eine überfahrene Taube, nur halt als Knoblauchknolle. Das war wundervoll.
Es war wundervoll. Ja, in diesen Highlights, da war glaube ich, eine tote Ratte oder eine tote Maus.
Ja, genau.
Und dann noch irgendwas Überfahrenes?
Ja, ich glaube auch so eine Vogelpfütze war drin. Genau.
In deinem Buch, da ist ja auch ein Text von einer Bestatterin, die auch mit dem Tod sehr viel zu tun hat.
Ja, genau.
Was genau, also wieso fasziniert dich diese Art von morbider Metaphorik?
Kurz zu dem Bestattertext.
Ja.
Tatsächlich ist meine beste Freundin, der auch mein Buch gewidmet ist, die Jo, die ist Bestatterin von Beruf. Und mit ihr habe ich eben sehr viel über den Beruf gesprochen und alles, was da drin so vorkommt an Anekdoten und so. Und das ist wirklich genauso passiert. Ich kenne auch ihre Kollegen und Kolleginnen und das ist ein sehr lustiges Völkchen. Genau.
Und du selbst, du hast keinen Bezug dazu, oder doch?
Nee, tatsächlich. Also ich besuche sie nur manchmal und dann hat sie Bereitschaft und dann kriegt sie einen Anruf, wo sie wieder jemanden abholen muss und dann komme ich da mit und sitze so lange im Bestattungsinstitut rum, bis sie jemanden abgeholt und verladen hat und gekühlt. Genau. Aber also besonders mehr Anhaltspunkte bzw. Berührungspunkte zu dem Thema habe ich nicht. Nee.
Und dir ist es nicht unangenehm, in der Nähe von toten Menschen zu sein?
Nee, ich sehe sie ja nicht. Also ich glaube, es wäre nochmal, also ich hab ganz, ganz früher mal meine Uroma gesehen, als sie tot war, aber das ist schon wirklich lange her und ich kann es mir auch nicht wirklich vorstellen, wie es ist, mit Verstorbenen zu arbeiten. Also ich habe da wirklich sowas von keine Vorstellung davon, deswegen stößt mich das jetzt auch nicht per se ab.
Ah, okay. Interessante
Genau.
Einstellung.
Ja.
Ja. Gut, reden wir doch über dein Buch. Du hast vor kurzem ein sehr, sehr schönes, es ist, ja, ich würde es als ein kleines Buch bezeichnen. Es ist ja kein Standardformatbuch.
Nee, es ist wirklich klein, ja. Es ist
Ja.
so eine Art kleines Poesiealbum.
Ja. Ein kleines, großes Buch hast du veröffentlicht.
Genau.
das Ganze heißt Schimmer. Wie kam dieser Titel zustande?
Oh, ich habe tatsächlich ein paar Titel gebrainstormt. Ich habe gestern tatsächlich wieder die Liste gefunden. Tanzbare Farben waren noch als Vorschlag und Sprudel. Und ich fand Sprudel total cool und das habe ich meinem Verleger vorgeschlagen und der hat gesagt, es sei eine schöne Idee, so ein Wort zu haben. Und dann hat er eben Schimmer vorgeschlagen, weil er fand, dass jedem Text so also ein bisschen ein Schimmer beiwohnt. Entweder ein Schimmer Hoffnung oder ein Schimmer Freude oder sonst irgendwas. Und dann hat der Verleger das so entschieden.
Also du hast es nicht mitentschieden.
Ich fand es cool, also ich habe mein
Ah,
Okay
okay.
dazu gegeben. Genau.
Also hat das Wort Schimmer eine Bedeutung für dich oder was bedeutet für dich Schimmer? Wenn du an Schimmer denkst, was für Metaphern gehen in deinen Kopf?
Lichtschimmer.
Lichtschimmer.
Genau. Und ich glaube, Licht kann für vieles. Für viele Metaphern benutzt werden.
Ja, Licht ist ja quasi Voraussetzung für Leben.
Genau, also ich sollte jetzt nicht mein Buch als lebensnotwendig gleich, indem ich sage, dass Licht lebensnotwendig ist. Aber ja, ich weiß, was du meinst.
Ja. Mir ist auch eingefallen, dass das Wort Schimmer, man kann auch sagen, etwas, also von etwas einen Schimmer haben, vom Leben einen Schimmer haben, von anderem einen Schimmer haben. Ist dir diese Bedeutung also auch klar gewesen oder war das nur Lichtschimmer in dem Moment, wo du es ausgesucht hast?
Wie gesagt, ich habe es ja nicht selbst ausgesucht.
Ja.
Bei Andreas, also meinem Verleger, der sagte tatsächlich, dass immer so ein kleiner Schimmer Hoffnung in vielen oder der Schimmer am Ende des Tunnels und so weiter und so fort. Und das fand ich ganz schön. Ich habe das dann versucht, so auf die Texte umzumessen. Das hat in viele Texte sehr gut reingepasst.
Ja.
Und genau. Und dann fand ich das sehr passend.
Und da sind auch Bilder in diesem Büchlein, in diesem Buch. Wo kommen die her und wie hast du sie ausgesucht?
Die wunderbare Frau, die mein Buch illustriert hat, heißt Sanja Prautsch. Und ich bin mit Sanja früher zur Schule gegangen. Sie war eine oder zwei Stufen unter mir. Oh Gott, ich weiß das schon gar nicht mehr. Jedenfalls, wir haben zusammen Theater gespielt und sie hat schon immer sehr, sehr viel gezeichnet und gemalt und war da einfach ein wahnsinniges Talent. Das ist super krass. Und jetzt wohnt sie in Mainz.
Ah.
Du wohnst auch in Mainz, ne?
Ja.
Ja, genau. Also sie wohnt in Mainz und studiert da irgendwas mit Kunst, Grafikdesign oder Kommunikationsdesign. Ich habe keinen Schimmer.
Du hast keinen Schimmer.
Ja. Genau, und ja, also jetzt macht sie so den ganzen Tag Kunst und ist so eine kleine Portion Glück und das freut mich wahnsinnig sehr. Und so letztes Jahr im April kam eben der Verlag auf mich zu und ich hab mich dann mit Andreas getroffen und habe so drüber geredet, was ich mir vorstelle. Und ich habe gesagt, ich möchte auf jeden Fall Illustrationen drin haben. Und er sagte, ja, dann such dir doch eine gute Illustratorin aus oder einen Illustrator. Und dann habe ich Sanja angerufen und habe gesagt, hey, hast du Bock auf dieses Projekt mit mir? Und sie war sofort Feuer und Flamme und dann haben wir das zusammen gemacht und das war super krass. Also wir hatten auch einen wahnsinnigen Progress. Also ich glaube, nur so fünf Illustrationen oder so sind noch in ihrer Ursprungsversion. Alle anderen haben wir dann nochmal über den Haufen geworfen und manchmal so ganz kurz vor Abschluss nochmal. Da habe ich voll die Krise gekriegt und habe noch ein paar Illustrationen komplett über den Haufen geworfen und dann hat sie innerhalb eines Tages hat sie dann neue gemacht und so. Es war mega krass. Genau.
Ich sehe mir das gerade auch an. Das ist bei manchen kann man schon erkennen, was es sein soll. Zum Beispiel bei Sie und ich. Warte mal. Genau, da ist einfach eine Frau in einer U-Bahn oder in einem Bus gemalt.
Genau.
Und andere Illustrationen sind sehr abstrakt. Also das ist wie verstehst du sie? Oder muss man sie verstehen? Muss man sie fühlen? Was muss man damit machen?
Ich habe mich mit Sanja eben, wir haben sehr, sehr oft telefoniert und ich habe gesagt, mir wäre es eher wichtig, dass sie die Texte durchliest. Also sie kannte alle Texte, bevor sie, also sie kannte die Texte sehr gut, bevor sie sie illustriert hat. Und ich habe gesagt, es wäre mir wichtig, dass sie das Gefühl, was sie fühlt, während des Textes versucht umzusetzen. Und das hat auf ganz, ganz viele Arten und Weisen wahnsinnig schön gepasst. Also zum Beispiel die Illustration von zwei, also dem zweiten Text in dem Buch, das ist ein pures Gefühl. Das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe zum Text.
Ich schaue mir das gerade an. Es ist sehr schwungvoll. Das ist schwungvoll. Also hast du das Bild gerade vor dir oder woran denkst du oder was fühlst du bei diesem Bild?
Ein absolutes Wohlfühlen, aber also wir hatten, also das ist eine von diesen Illustrationen, die wir fünfmal über den Haufen geworfen haben. So am Anfang war es eher so als Explosion geplant. Das sah dann aber viel zu brutal aus und viel zu spitz und eckig und so. Und dann habe ich gesagt, ich möchte eher eine sanfte Explosion und das ist dann draus geworden.
Eine sanfte Explosion.
Genau.
Sehr schön, sehr schön. Ein anderer Text aus dem Buch, den du sehr oft auf der Bühne vorgetragen hast, der heißt Kekskrümelgedanken. Und ich habe im Vorgespräch mit dir dich gefragt, welche Texte dir besonders wichtig sind und du hast diesen erwähnt. Wieso ist dieser Text dir so besonders wichtig?
Dieser Text ist der Text, zu dem ich am allermeisten Rückmeldung bekomme. Also es schreiben mir wahnsinnig viele Menschen, wie glücklich sie dieser Text gemacht hat, auf viele Arten und Weisen. Es ist auch, dass eine Down-Syndrom-Mami aus Niedersachsen darauf aufmerksam geworden ist und eine Frau, die einen Down-Syndrom-Blog betreibt und die haben das so in ihrer Down-Syndrom-Bubble flutschen lassen und die Leute haben sich wahnsinnig drüber gefreut und das ist so schön, die ganze Rückmeldung, die zu diesem Text kommt, weil es eben auch ein Text, also ich schreibe nicht viele politische Texte und das ist einer der wenigen Texte, die irgendwie politisch sind, aufgrund der, ja, also gerade letztes Jahr war eben diese große Debatte, ob Früherkennungsmaßnahmen Tests, die Bluttests bei Schwangeren von den Krankenkassen übernommen werden sollen oder nicht. Und gerade im Licht von dieser Debatte habe ich den Text dann wieder angefangen, sehr oft vorzulesen. Genau.
Ja, ich habe beim Lesen, weil ich habe den Text schon sehr oft auf der Bühne gehört, aber beim ersten Lesen war das eine seltsame Erfahrung, weil die ganzen Nuancen, die ganzen Kleinigkeiten, die man so im Redefluss übersieht, die wegschwimmen, die kommen hier zur Geltung.
Welche zum Beispiel?
Ich habe mir Sätze unterstrichen, zum Beispiel, es ist eine große Fähigkeit, den anderen in seinem Anderssein zu akzeptieren. Allein dieser Satz, der ist schon, da steckt schon so viel Wahrheit drin, und wenn man das auf die Geschichte bezieht, weil es ist ja ein, es ist aus der Perspektive eines Mädchens, es ist ein Mädchen, oder? Ja. Genau, und dieses Mädchen sieht die Welt eben durch ihre Augen, sieht sie nicht so, wie alle anderen sie sehen. Und dann kommen solche ganz einfachen Sätze wie, es ist eine große Fähigkeit, den anderen seine Anderssein zu akzeptieren. Und da steckt so viel Wahrheit und so viel, es ist eine simple Wahrheit. Es ist eine schöne, simple Wahrheit.
Ja, es ist tatsächlich, dass ich für diesen Text auch einmal eine Rückmeldung bekommen habe, dass der Text nicht systemkritisch genug sei, sondern nur auf dem Verständnis von Gut und Böse sich beläuft. Ja. Und dann muss ich da auch sagen, also das ist was dieser Text nicht leisten kann, weil eben ein Down-Syndrom-Kind nicht das begreifen kann, was eben im Gesundheitssystem falsch läuft, so im Wesentlichen. Oder kaum oder in den seltensten Fällen begreifen kann, was da so schief läuft. Und diesen Menschen, der eben diese Rückmeldung gegeben hat zum Text, der hat dann mein Buch gekauft und der hat dann gesagt, nachdem er Weißwein-Risotto und warme Milch mit Honig gelesen hat, nimmt er jegliche Vorwürfe gegenüber des Textes zurück. Weil er eben das dann so als Trio verstanden hat. Und Weißwein-Risotto ist ja eben auch der Text, der so die andere Perspektive dann zeigen soll.
Ich habe hier noch einen Text. Ich weiß genau, dass andere Menschen mich nicht schön finden, aber das ist okay. Ich finde mich ja selbst schön.
Ja. Ja, das ist eben genauso. Also, ich hab früher mal, oder was ist früher? Ich habe in der Schule musste ich mal ein Sozialpraktikum machen. Ich habe das in einer Schule gemacht. In einer Förderschule und dabei eben ein Kind mit Down-Syndrom und ich durfte eine Woche lang dieses Kind betreuen. Und das hat mich so fucking glücklich gemacht, ich kann es dir gar nicht sagen. Und das ist eben genau das, was ich von diesem Kind verstanden habe. So, es ist egal. So, also ich finde mich ja selber schön.
Ist das eine Botschaft, die du allen ans Herz legen würdest?
Sich selbst schön zu finden.
Ja.
Ja, aber ich verstehe auch, dass es manchmal sehr, sehr schwer sein kann, dieses Selbstverständnis. Ich habe da selber auch viel zu oft dran rumzukauen.
Es kommt auch ein bisschen raus in deinem Buch, weil mir ist aufgefallen, dass allein mindestens zweimal ist vorgekommen, dass du aufgrund einer Kritik von jemand anderem eine wichtige Sache an dir geändert hast, zum Beispiel als jemand, oder es ist zumindest in den Geschichten drin, ich weiß ja nicht, ob es deine Perspektive ist oder eine andere, aber es kommt zweimal vor, dass eine Figur sich sehr große Gedanken darüber macht, wie sie ist oder wie sie auf andere wirkt, aufgrund einer einzigen Bemerkung.
Der Hamster-Cushion-Text zum Beispiel,
ja.
Ja, da auf jeden Fall, welchen einen zweiten Text meinst du?
In diesem Text, wo die Figur von ihrem Dorfleben erzählt, und da stand irgendwas, das, was war das? Das war, glaube ich, es waren Schuhe.
Ja.
Schuhe, die Figur angezogen hat, und dann hat jemand gesagt, dass sie nicht gut sind, dann nie wieder.
Ja. Also ich kann sagen, dass Ich schreibe sehr, sehr viel aus meiner eigenen Perspektive und diese beiden Texte sind eben genauso passiert. Also so dieses, genau, gerade auch der Dorftext, mein Heimattext, das ist ein Text, den ich, der für mich sehr wichtig war zu schreiben, aber es war auch wahnsinnig aufwühlend. Es ist, glaube ich, auch der persönlichste Text in diesem Buch. Ich mache mich in diesem Text einfach komplett nackt. Das ist mir auch erst aufgefallen, als ich ihn dann zum Druck gegeben habe und dann dachte so, oh Gott, fuck, kann ich das wirklich so abdrucken?
Und das ist okay für dich, komplett nackt in einem Buch zu stehen.
Naja, ich denke mir so, wenn ich stehe mich auf Bühnen und irgendwie war das für mich sehr wichtig. Und das Buch, das bin ich. Das ist das, was ich bin und was ich kann und was ich auch für mich so ein Stück weit tun musste. So, genau.
Hat sich etwas in dir verändert, seitdem das Buch da ist?
Ich bin tatsächlich sehr stolz. Ich weiß es nicht. Also es hat jetzt nicht Lebensnotwendiges in mir verändert. Also es war jetzt keine bahnbrechende Veränderung. Aber es zeigt mir für mich schon, dass ich auf jeden Fall was geschafft habe. So, ich habe ein fucking Buch, da steht mein Name auf dem Cover drauf und ich habe eine ISBN-Nummer. Und das ist hallo.
ISBN-Nummer, hallo.
Ja, also es ist schon, also ich erlaube mir selbst nicht oft stolz auf etwas zu sein, weil ich sehr viel von dem, was ich tue und mache, sehr oft und sehr krass hinterfrage und ich hinterfrage das Buch nicht und das ist für mich sehr wichtig.
Oh, das ist ein sehr, sehr schöner Satz. Du hinterfragst das
Ja.
Buch nicht.
Also ich hatte sehr, sehr lange Zeit in der Buchplanung, in der Buchvorbereitung. Ich habe einen kompletten Text aus dem Buch wieder gestrichen. Ich habe viel verändert und so weiter. Also ich hatte genug Zeit, um das Buch zu hinterfragen und jetzt wird das nicht mehr hinterfragt, was das jetzt war. Das ist jetzt mein.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Ja. Stolz ist auch bei mir so ein Wort oder so ein Gefühl, das ich ja, sehr, sehr oft vermieden habe. Es war für mich unangenehm zu sagen, dass ich stolz auf etwas bin.
Ja,
Weil das hat für mich immer so was
total.
Arrogantes mit sich.
Aber es ist, also Arroganz ist auch ein Thema, mit dem, mit dem ich mich, oder ich habe so panische Angst davor, arrogant zu wirken, dass ich mir Selbstliebe fast nicht mehr erlaube.
Oh.
Und das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem. Und deswegen bin ich dazu übergegangen, dass ich sage, wenn du mich für arrogant hältst, dann ist das dein Ding. Das interessiert mich dann nicht mehr.
Ist eine gute Einstellung. Ist, glaube ich, gesund.
Ja, also es bedarf immer noch viel Arbeit. Also es ist auch immer, also ich muss mich schon sehr doll zwingen, in diese Richtung zu denken. Aber die Tatsache zu erkennen, dass man Gedanken lenken kann, das war mir lange so nicht bewusst. Ja. Also es ist viel Arbeit, aber es lohnt sich.
Ja, da fällt mir direkt ein Text aus dem Buch ein, der eigentlich ein Plädoyer für diese Selbstliebe ist.
Ja.
Der Text heißt
Ja,
Oh
das ist
Fuck.
genau. Das ist tatsächlich ein Text. Ich habe immer über mich selbst gesagt, dass ich keine lustigen Texte schreiben kann. Und dann ist dieser Text letzten Sommer innerhalb von 20 Minuten aus mir rausgehoppelt.
Ja, herausgehoppelt, ja.
Aber das Ding ist auch tatsächlich, ich habe diesen Text im Juli geschrieben und habe bis Ende Oktober mich nicht getraut, den auf einer Bühne vorzulesen. Dieser Text, der lag fertig in meiner Schublade und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so, was denken die Leute, wenn ich den auf die Bühne vorlese? What the fuck? Und dann habe ich den im Oktober, als ich nichts zu verlieren hatte, also, da war Skok Ockwein mit mir im Finale. Ich habe da echt schon gesagt, okay, Skok holt das Ding. Und dann habe ich den vorgelesen und der ist krass durch die Decke gegangen, weil man eben doch, glaube ich, sehr, sehr, sehr eindeutig versteht, wie überspitzt dieser Text ist. Und dieser Text, der lässt eben so diese Frage offen, was ist, wenn es kein guter Tag ist. Aber die guten, also die schlechten Tage sind in diesem Text scheißegal und das ist oft auch sehr wichtig.
Das ist ja auch so ein, ja.
Und das ist so eben dieses zweischneidige Schwert, sagt man das so?
Ja, klar, ja.
Ja, genau, das zweischneidige Schwert. Also so einerseits gibt es super schlechte Tage, an denen ich mich fast nicht aus dem Haus traue und dann stelle ich mich auf der Bühne und erzähle allen, wie geil ich bin. Also das ist, das passt oft nicht zusammen aber für mich ist das immer sehr, sehr wichtig, diesen Text zu machen.
Hier ein Zitat. An guten Tagen traue ich mich fast nicht, Lippenstift zu tragen, da sich sonst alle neben mir hässlich fühlen würden. Und meistens trage ich dann doch welchen aus Trotz, weil sich sonst auch kaum jemand Gedanken darüber macht, ob man heute zu sexy für Selbstbewusstsein anderer Menschen ist oder nicht. Ja.
Genau, das ist eben so überspitzt, dass man, also wenn man diesen Text wirklich genauso wortwörtlich nimmt, dann weiß ich auch nicht.
Naja, es gibt auch Menschen, die keine Ironie verstehen oder keine Übertreibung verstehen. Ist das schon mal passiert, dass jemand auf dich zugekommen ist, hat gesagt, was für eine arrogante Tussi?
nee, so wortwörtlich nicht, aber ich hab den Text einmal von Startplatz 1 vorgelesen und ich habe gemerkt, so die Leute denken sich so, oh Gott, was ist das für ein? Und dann habe ich dann 6er und 7er gekriegt, aber das war mir dann auch egal. Ja. Aber einmal ist es mir auch vorgekommen, weil ehemaliger Arbeitskollege von mir war auf einem Slam und da habe ich diesen Text gelesen und dann hat er mir dann per WhatsApp geschrieben, so, das ist ja voll krasser Text, und ich so, warum? Und dann sagt er so, naja, so selbstverherrlichend.
okay.
Und dann habe ich lachen müssen, weil es, also klar, so es ist ja völlig over the top, aber der Text lässt eben genug Interpretationsspielraum, um zu verstehen, dass es eben nicht an allen Tagen so ist. Und es war wunderschön. Das war eben beim Kony Slam in Karlsruhe war das. Und David Weber war da. David Weber, der hat gefeatured.
Ja.
Und er war im Nebenzimmer und ich habe diese WhatsApp-Nachricht laut vorgelesen und er schrie aus dem Off: Leute, sie sind so dumm! Und ich fand das extrem lustig in dem Moment.
Ja, David Weber hat ja auch sehr viele Texte und Songs, die übertrieben und ironisch sind. Ich glaube, der versteht das, der versteht das Gefühl.
Ja.
Genau, mir ist aufgefallen, dass du jetzt während des Gesprächs sehr oft gesagt hast, dass du gutes Feedback zu Texten bekommen hast und zu anderen Texten wieder nicht. Wie wichtig ist dir, was die Leute über deine Texte sagen und denken?
Naja, ich glaube, Poetry Slam lässt da nicht so viel Spielraum. Wenn man die ganze Zeit mit dem Text aufs Maul kriegt, dann ist es offensichtlich kein Text, den man auf der Bühne lesen sollte. Oder zumindest ist es so in meinem Gefühl. Also es gibt auch Poeten und Poetinnen, die machen fantastische Lyrik oder fantastische Zeug auf der Bühne. Das wird vom Publikum einfach nicht verstanden. Einfach weil es zu hochwertig oder zu literarisch ist und so. Also es gibt für jedes Publikum den perfekten Text. Aber ich glaube, Poetry Slam, also eben das Format, bringt einen auch dazu, sich relativ schnell abhängig von der Meinung anderer Leute zu machen. Und am Anfang war das bei mir, als ich gerade so in meiner Anfangszeit war, da bin ich einmal im Atlantik in Freiburg aufgetreten und da habe ich einen neuen Text vorgelesen und habe dann mega aufs Maul gekriegt, weil das Atlantik ist auch in vielerlei Hinsicht einfach nicht mein Publikum, weil es ist halt Kneipenslam, es ist laut, die Bedienungen laufen währenddessen rum und schreien, was wollen Sie haben? Keine Ahnung, also es ist eben für ruhige Texte oft nicht der richtige Platz. So. Und als ich eben noch neu war, ich glaube, es war mein 10. oder 11. Auftritt oder so, und dann dachte ich mir so, oh Gott, was mache ich eigentlich hier? Ich muss unbedingt damit aufhören. Und dann hatte ich noch einen Auftritt, und das war dann der erste Poetry Slam, den ich dann gewonnen habe. Und dann war ich so, oh wow, krass, das ist anscheinend doch nicht ganz so scheiße. Also ich glaube, gerade am Anfang ist es wichtig, dass man sowohl vom Publikum als auch von anderen, also von Kollegen und Kolleginnen, zumindest gutes Feedback bekommt, damit man nicht damit aufhört. Also, ja.
Ja. Und hast du vor Poetry Slam was geschrieben, oder war Poetry Slam dein Einstieg ins Schreiben?
Ja, ich habe schon immer irgendwie so Kram und Kurzgeschichten geschrieben, aber es war nie nennenswert. Ja, also es gibt ja auch dieses Format des Diary Slams. Und ich war noch nie bei einem, weil ich das, was ich früher geschrieben habe, einfach so völlig hilarious finde. Ja.
Wie findest du es?
Hilarious.
Hilarious.
Ja,
ich habe früher so Englischvokabeln gelernt. Ich habe sie mir in Lautschrift in den Kopf geballert. Also nicht in Lautschrift, aber ich habe sie so quasi so mir gemerkt, wie ich sie auf Deutsch ausgesprochen hätte.
Cool.
Hilarious, ja, sowas.
Hilarious, okay.
Gut. Genau, kommen wir zu einem anderen Text aus diesem Buch. Moment, wo ist der gute Text? Oh nee, ich wollte noch über das Vorwort mit dir reden, weil das Vorwort wurde von Finn Holitzka und Samuel Kramer geschrieben. Wie kam es dazu, dass die beiden das übernommen haben?
Ich habe Finn über WhatsApp gefragt, und Samuel, mit dem bin ich letzten Oktober mal aufgetreten, und habe ich ihm gefragt, hey, möchtest du das mit Finn zusammen schreiben? Und beide haben sofort gesagt, ja, voll. Und ich wollte die beiden dafür haben, weil ich das, was die beiden machen, wahnsinnig schön finde. Ich finde, Samuel macht die beste Lyrik, und die beiden sind einfach auch totale Herzmenschen. Also ich mag beide persönlich und privat ganz, ganz toll. Und es war auch letztes Jahr im Juli, war ich auf ihrer Veranstaltung Kassiba in Leuchtschrift in Offenbach. Und das war, glaube ich, so ziemlich die schönste Lesebühne, auf der ich je war, weil die beiden einfach so eine unverkennbare Handschrift von ihnen auf diesem Programm und dieser Veranstaltung hatten. Und das war so schön. Und ich habe so nachgedacht, und ich wusste so, ja, wenn es ein Vorwort gibt, das sprachlich und persönlich auf mich zugeschnitten sein soll, dann müssen die beiden schreiben, weil, ja, und dann habe ich es geschrieben, und ich bin wahnsinnig dankbar dafür.
Ihre Wörter erzeugen Nähe, doch bevor sie ausgesprochen sind. Ihre Sätze sind bedacht, aber sie haben keine Angst vor Gefühlen.
Ja. So genau solcher Sätze bin ich sehr, sehr glücklich, dass das
Und da kommt auch so eine Szene vor in einem Matratzenladen. Ist die auch so passiert?
Ja, die ist so passiert. Ich war da in Frankfurt für einen Auftritt, und die beiden haben mich zum Frühstück eingeladen.
Aha.
Und dann hat Finn gesagt, er kauft sich jetzt ein größeres Bett. Wenn er Bock auf ein größeres Bett hat und auch schlecht schläft auf seiner alten Matratze. Und dann habe ich gefragt, so, hey, du hast doch gar kein Auto, wie ist denn? Und dann hat er gesagt, ja, aber er trägt das dann rüber. Ich so, nein, du trägst das definitiv nicht rüber. Und dann sind wir da hingefahren, und es war wirklich, keine Ahnung, ich glaube so 2 Kilometer. Ich kann auch keine 2 Kilometer eine Matratze über die Straße tragen. Das, ja. Genau. Und dann haben wir eben eine Matratze für ihn gekauft.
Ja, es ist eine lustige Geschichte. Ja, und dass sie das auch als Metapher für dich und für deine Art. Machst du ja gerne Dinge spontan?
Wenn ich es anbiete, auf jeden Fall, ja.
Ja.
Ich finde Poetry Slam, so die ganze Tourplanung und so, das hat mir viel von meiner Spontanität auch genommen, ganz lang. Und deswegen ließ ich es halt auch jetzt sehr doll, einfach frei zu haben und spontan zu sein.
Ja, wenn man dann noch raus könnte, wäre das schön. Naja, wir wollen nicht wieder in Corona verfallen. Genau, kommen wir zu dem Text, den ich eigentlich erwähnen wollte, bevor mir das Vorwort in den Kopf gesprungen ist. Genau, der Text heißt, wie geht es dem allumfassenden Pessimismus? Und ja, es wäre sehr schön, wenn du ihn jetzt vorlesen könntest.
Super gerne. Na, wie geht es dem allumfassenden Pessimismus? Hervorragend, würde ich sagen. Danke der Nachfrage. Wächst und Gewalt hatte vorgestern das erste Mal Schluck auf. Das war sehr niedlich. Reden kann er auch schon. Ab und zu hat er Koliken, aber dann streichle ich sein kleines Bäuchlein und nach 10 Minuten ist alles wieder gut. Doch, es geht ihm fantastisch, dem allumfassenden Pessimismus. Ein prächtiges Kerlchen ist er geworden. Seine Zähne sind ein bisschen krumm, aber das sind alles vernachlässigbare Makel. Ich bin ja nicht oberflächlich und er wächst behütet auf. Ich füttere ihn jeden Tag mit Hingabe. Manchmal sieht es so aus, als schmecke ihm das Essen nicht. Dann rede ich ihm gut zu und er schluckt und wird mit jedem Bissen ein Stück größer. Er versteht sich gut mit seinen beiden Cousinen. Schwarzmalerei ist eine freche, laute Göre geworden mit langen, blonden Locken und einer wunderschönen Seidenstimme. Die beiden spielen oft zusammen. Zum Glück wohnt sie direkt nebenan. Ich will ja, dass es dem Kleinen gut geht und nicht, dass er einsam ist, der allumfassende Pessimismus. Die andere Cousine, die große Traurigkeit, ist schnell gealtert. Sie war eben noch ein Teenager, jetzt ist sie eine Lady mit Lippenstift und langen Fingernägeln und einer für mich völlig unverständlichen Vorliebe für Pelz. Manchmal möchte sie rangeln mit mir und dann kapituliere ich sofort und sage, ist ja gut, komm her, du hast gewonnen. Ich will ja ihr Make-up nicht zerstören. Manchmal ist er zerstreut, der allumfassende Pessimismus. Weiß nicht, wo er zuerst anfangen soll und ich ermutige ihn, alles gleichzeitig zu probieren. Das schafft er schon. Ich glaube an ihn. Ich will stolz auf ihn sein und das bin ich immer jeden Tag. Er gehört zu mir und ich zu ihm. Selten habe ich eine so intensive, zwischenmenschlich sphärische Beziehung geführt. Ich sprühe vor Liebe und Aufopferungsbereitschaft. Ich würde alles für ihn tun, nicht nur viel, sondern alles. Alles, was ich habe, das macht man noch so. Es ist genau, wie alle anderen immer gesagt haben, gewarnt haben, pass auf, sagten sie, pass auf, das Kind wird sämtliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen, du wirst kaum noch Zeit für deine Hobbys finden und kaum noch Zeit für deine Freunde finden und vor allem nicht für dich selbst. Und du wirst arbeiten, sagten sie, hörst du, arbeiten wirst du, Mutter sein ist kein Job mit Pause. Ich kümmere mich, ich passe auf ihn auf. Wenn er schläft, schlafe ich und wenn nicht, dann nicht. Er schläft selten. Er braucht überraschend wenig Schlaf für sein Alter. Ich habe versucht, mich darauf vorzubereiten, habe Bücher gelesen, Kurse gesucht, eine Hilfe gesucht, aber klarkommen muss ich ja alleine damit. Dem allumfassenden Pessimismus geht es gut, keine Frage. Hin und wieder suche ich mir einen Gitter für ihn, um einen Abend frei zu haben. Dann gehe ich ins Kino oder lache mit Freunden. Wenn ich nach Hause bin, verbringe ich wieder Zeit mit ihm, die ganze Nacht, den ganzen darauffolgenden Tag. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie es war, als es ihn noch nicht gab, den allumfassenden Pessimismus. Ich weiß nicht mehr, wie ein kinderloses Leben funktioniert. Daher freue ich mich fast, wenn ich den Gitter wieder wegschicken kann. Vielen Dank, ja, danke, danke, bitte. Ich drücke ihm Geld in die Hand und nehme mein Kind wieder mit, mein Kleines. Ich bin eine gute Mutter. Ich liebe ihn, den allumfassenden Pessimismus. Obwohl er mir mit Sicherheit viel genommen hat, gibt er mir doch ein Gefühl von Sicherheit. Zu ihm kann ich mich immer zurückziehen und keiner kommt mich besuchen. Wir sind dann alleine und genießen die Zeit zu zweit. Jede weitere Person ist überflüssig. Meine Freunde sagen schon länger, ich soll mir endlich einen Partner oder eine Partnerin suchen, jemanden, der mir zur Seite steht. Unterstützung sei wertvoll und wichtig. Ich stimme dem zu. Andererseits habe ich keine Zeit, mir jemanden zu suchen. Der allumfassende Pessimismus lässt mir keine freie Minute. Ich fühle mich schlecht. Ich fühle mich hässlich. Das ist ganz normal. Ich fühle mich, wie sich Mütter eben nach einer Geburt fühlen, aufgeschwemmt, Tränen überströmt und völlig außer Form. Ich halte mich an meinen Erinnerungen fest, wie ich aussah, bevor das alles passierte und nehme mir vor, wieder mehr Sport zu machen, wenn der Kleine erst einmal im Kindergarten ist und dann in der Schule und irgendwann zieht er vielleicht aus und dann kann ich mich wieder um mich selbst kümmern. Aber solange ich so aussehe wie ein Kürbis, will mich doch eh niemand haben. Und was ist, wenn ich jemanden finde und der allumfassende Pessimismus findet den oder diejenige nicht gut? Was mache ich denn dann? Mein Kind ist alles, was bleibt. Wenn ich meinen letzten Anker verliere, dann nicht. Und dann bist da du und du fragst mich jeden Tag, wie es dem Kleinen geht und eigentlich meinst du mich damit. Und ich sage, och, hervorragend, danke der Nachfrage, er entwickelt sich prächtig und du hörst es dir an, lachst und freust dich mit mir, sagst mir, dass du stolz auf mich bist, dass ich mich so gut um ihn kümmere, bietest mir an, ihn für mich ins Bett zu bringen. Du küsst ihn auf die Stirn und dann mich und dann nimmst du meine Hand und schaust mir in die Augen und sagst, ich bleib bei dir, bis er auszieht. Glaub mir, so lange dauert es gar nicht mehr.
Applaus, Applaus!
Yay!
Ja, sehr, sehr schöner Text. Sehr, sehr schöner Text. Mir hat das Ende besonders gefallen, weil das Ende, das ist so, naja, Der Mensch, der an der Seite dieser Person jetzt ist, der lässt ihr ihren Pessimismus, er akzeptiert sie in ihrer Art und in ihrer Denkweise und bleibt trotzdem bei ihr. Und das ist so, das ist dieser letzte Satz, der bringt es auf den Punkt. Wie ist der Text entstanden? Wie ist dazu gekommen?
Auf der Bühne. Also ich habe mich bisher noch von keinem wirklich verstanden gefühlt. Also viele beschreiben das ja als Druckgefühl, als Schwere, als die Welle und so weiter. Und das war für mich noch, also ich habe eben noch nach der Metapher gesucht, die für mich eben passend ist. Und dann hatte ich eben letztes Jahr im Sommer ergeben, da ging es mir nicht so gut. Und mein jetziger Partner, der hat mich dann immer wieder gefragt, na, wie geht es dem allumfassenden Pessimismus heute? Und dann habe ich eben diesen Text geschrieben, um ihm so die Antwort vor den Kopf zu knallen, weil ich irgendwann von der Frage auch genervt war. Und dann hat er gesagt, das wäre ein ganz fantastischer Text. genau, und jetzt ist sein Buch drin.
Also es ist ein Euphemismus für Depression, der allumfassende Pessimismus.
Ja, der sich dann so in Verbindung mit Schwarzmalerei und der großen Traurigkeit eben zu so einem Ding verbündet, womit man einfach wirklich, wirklich viel zu tun hat.
Das ist ja so, dass es nicht mehr als Problem angesehen wird, sondern dass es einfach dazugehört und es wird gar nicht mehr hinterfragt. Also der Pessimismus gehört dazu und alles andere, was im Leben ist, das muss sich danach richten.
Genau, also und deswegen hatte ich das, also ich glaube zuerst war meine Metapher tatsächlich so ein Haustier, aber das war dann noch nicht zählend genug. Haustiere kann man ja im Zweifelsfall auch mal ein bisschen alleine lassen, aber das geht ja nicht. Genau.
Ja. Und auch in anderen Texten kommt sehr, also nicht sehr oft, aber ein paar Mal kommt das Thema Muttersein und Kind. Und ich glaube, in einem Text kommt auch eine Geschichte vor, wo ein Kind nicht geboren wird oder irgendwie als Fehlgeburt.
Genau, das ist eine Totgeburt,
Totgeburt, ja.
ja. Mein zweiter Bühnentext war das, den habe ich, glaube auch, aber auch nur so 4, 5 Mal vorgelesen, weil er mir dann einfach irgendwann auch zu schwer wurde. Und ich hab den Text geschrieben, nachdem ich einen fantastischen Film gesehen habe. Der Film heißt Am Himmel der Tag, ist ein deutscher Film. Und die Hauptdarstellerin ist 25 und wird eben bei einem One-Night-Stand ungewollt schwanger, entscheidet sich dann aber wirklich aktiv und bewusst für das Kind und bereitet sich voller Vorfreude auf das Kind vor. Und dann hat sie eine Totgeburt. Also nachdem eben dieser Eingriff dann durchgeführt wurde, da wird ihr dann für ein paar Minuten noch der tote Fötus in den Arm gelegt, damit sie sich wirklich auch physisch von ihm verabschieden kann. Und das war super krass. Also das wurde auch genauso gefilmt und es war wahnsinnig, also es ist ein wirklich guter Film. Und in diesen paar Minuten spielt eben der Text, in dem sie sich noch gedanklich von dem Kind verabschieden kann.
Ja, das ist echt krass.
Ja. Also es ist keine Ausnahme, dass Totgeburten stattfinden. Das ist so häufig und ist halt eben auch kein Thema, über das man wirklich reden möchte.
Nee, aber ich meine, diese Szene, das ist ja, dass man das dem Zuschauer zutraut oder ihn damit überhaupt konfrontiert. Das ist ja das ist, ja, mir fehlen die Worte dafür. Das ist krass.
Also es war auch wirklich, dass die Kamera halt auch wirklich so 2 Minuten auf ihn mit diesem toten Fötus in der Hand draufgehalten hat und wirklich genau diese Emotionen eingefangen hat. Und deswegen, also die Schauspielerin hat das auch wirklich krass gut gespielt. Also ich weiß nicht mehr, wer das war. ist super unbekannt. Ich glaube, der Film war auch nur so ein Free-TV-Ding, aber ich fand ihn wirklich fantastisch. Naja, genau.
Wie heißt der Film nochmal?
Am Himmel der Tag.
Ah, ja, schaue ich mich vielleicht an, wenn ich das im Internet finde irgendwo. Oder
Ja,
glaubst du nicht, dass man den findet?
doch, ich glaube schon. Also, ich weiß nicht, ob man den irgendwo anschauen kann, aber vielleicht in irgendeiner Bibliothek oder so.
Ja, also ich glaube, wenn ich ihn suche, dann finde ich ihn auch. Ja, genau, du nimmst ja sehr oft Perspektiven in deinen Texten ein. Perspektivwechsel, das ist, scheint deine, zumindest auf der Bühne, zumindest die Bühnentexte, die ich von dir kenne. Wieso, was fasziniert dich so an dieser Perspektivwechselsache?
Glaube gar nicht, dass ich das wirklich geplant gemacht habe, also zu dem Zeitpunkt, wo ich die Texte geschrieben habe. Das waren eben so Beobachtungsdinger, wo ich extrem interessant fand, aus deren Perspektive was zu schreiben, gerade auch bei dem Zwei-Würfel-Text, dem Demenz-Text. Da war das eben genau so ein Ding, da habe ich eine Woche in einem Altenheim gearbeitet und hatte zum ersten Mal in meinem Leben mit demenzkranken Menschen zu tun. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet, wie diese Menschen drauf sind, was da passiert, wie oft da was wiederholt wird, keine Ahnung. Ich kannte das immer nur so aus Geschichten. Das war dann so meine Art und Weise, so eben so den Blick darauf zu richten. Das kommt, also immer wenn ich den Demenztext vorlese, dann kommen mega viele Menschen zu mir und sagen, boah, ich gehe morgen sofort meine Oma im Altenheim besuchen und das ist mega schön.
Ich hatte auch im letzten Interview mit Lea Weigand gesprochen und sie hat auch über Demenz erzählt und über den Umgang mit Menschen, weil sie arbeitet als Krankenschwester und sie hat sehr viel Erfahrung damit. Und da sie mir, ich hab gefragt, was man machen könnte, also was man direkt machen könnte, um das Ganze ein bisschen erträglicher für die Leute zu machen. Und sie hat gesagt, wirklich Kontakt, wirklich besuchen, wirklich menschlicher Kontakt. Ja. Und da habe ich mir überlegt, wann ich meine Oma das letzte Mal besucht habe.
Ja, das ist eben so ein Ding, gerade die ja nicht. Aber
Und wenn du Texte aus Perspektiven von anderen schreibst, ist es für dich ein anderes Schreiben oder ist es genauso wie wenn du über dich selbst schreibst?
ist schon ein anderes Schreiben, weil dann den Menschen eben als Ganzes begreifen muss und mich selbst begreifen, das geht ja einfacher. So, ich habe auch, so als ich den Down-Syndrom-Text geschrieben habe, also den Kekskrümel-Text, habe ich mir ein Interview zum Beispiel mit einem Down-Syndrom-Menschen angeschaut und habe dann versucht, so ein bisschen den Sprech nachzuahmen. So, genau. Also es ist schon ein anderes Schreiben. Das ist, ja.
Und was fällt dir einfach? Also was fällt dir leichter?
Also ich glaube, wenn ich keine Vorrecherche betreiben muss, dann auf jeden Fall so das Schreiben aus meiner eigenen Perspektive, weil dann kann ich meinen eigenen Sprech, meine eigene Sprache benutzen. Und das ist, glaube ich, so ein natürlicherer Wortflow.
Wortflow.
Ja.
Gedankenflow auch, oder?
Ja.
Ja. Also ich kenne das von mir. Ich habe früher, jetzt eigentlich auch, aber früher noch viel mehr, habe ich einfach angefangen, über irgendwas zu schreiben. Ich wusste nicht worüber. Und meistens sind Texte rausgekommen, die eben von anderen Geschichten erzählen, von anderen Perspektiven. Und ich habe gedacht, dass da steckt nichts von mir selbst drin in diesen Texten. Und dann wurde mir nach und nach klar, wie viel doch von mir selbst drinsteckt, selbst wenn ich über andere schreibe.
Ja, ich glaube, das kannst du auch nicht vermeiden.
Ja.
Das ist ja immer noch ganz, ganz viel du, was in dem Text dann steckt.
Und es ist auch vielleicht ein Stück weit einfacher, über bestimmte Dinge zu schreiben, wenn man sie nicht in der Ich-Form schreibt oder wenn man zumindest sich selbst so in seiner Psyche sagt, okay, ich schreibe über andere und dann kann man die Dinge einfacher rauslassen.
Ja, das auch. Also ich glaube, beim Beobachten und Schreiben ist das sowieso ganz natürlich auf beide Arten und Weise.
Kommen wir zum nächsten Thema, was ich besprechen wollte. Genau, mir ist so der Gedanke gekommen, dass in deinen Texten behandelst du sehr oft sehr intime und sinnliche Themen. Ist es für dich, oder ist es für dich, hat sich für dich verändert, auf der Bühne so intim und sinnlich zu sein, oder ist es immer noch komisch, oder bist du aufgeregt, schämst du dich, oder was passiert in dir?
Nee, es ist, das ist so ein ganz, ganz weirdes Phänomen, das auch viele Schauspieler und Schauspielerinnen kennen. Wenn man auf der Bühne ist, dann schützt einen die Bühnenrolle. Ich kenne so viele SchauspielerInnen, die eigentlich total schüchtern sind und wirklich panisch vor der Nähe anderer Menschen. Wenn sie halt auf der Bühne sind, dann drehen sie total auf. Und genauso ist es halt beim Poetry Slam. Also, klar, es ist nochmal persönlicher, wenn man eben auf der Bühne steht und persönliche Sachen über sich erzählt. Aber trotzdem weiß das Publikum ja nicht, was man für ein Mensch ist. So ganz viele Leute spielen ja auf der Bühne so ein vertrotteltes Ich, und da fühlen sich die Leute so, ah ja, ja, genau so, tick ich auch. Aber es kann auch sein, dass es eigentlich nur vorgespielt ist auf der Bühne. So, das Publikum hat keine Ahnung. Das Publikum mit allem, was man sagt, an der Nase rumführen, Hauptsache man ist irgendwie sympathisch. Und darauf kommt es eben beim Poetry Slam.
Und wie viel von dem, was du auf der Bühne machst, ist gespielt? Und wie viel
Ja. Ja,
bist
gut,
du?
also ich mache ja im Wesentlichen nicht so wirklich viel auf der Bühne. Ich stehe ja nur da und lese einen Text vor. Also ich bin so
Nee, aber
im
deine
ersten.
Attitüde, also deine Art, wie du auf der Bühne bist, bist das du oder ändert sich das so im Handumdrehen, wenn du auf der Bühne bist?
Darüber habe ich jetzt noch nicht. Also, wenn ich auf der Bühne bin, dann bin ich halt die Poetry Slam Anna. Also dann stehe ich da und lese halt. Es ist aber tatsächlich auch so, wenn ich wahnsinnig müde bin oder wenn ich wirklich keinen Bock auf den Auftritt habe, dann merkt man das. Und ich weiß dann auch nicht, wenn ich
Ja.
zurück kann. Für den letzten Auftritt, den ich gemacht habe, bevor dann die Quarantäne und so angefangen hat, da wurde mir dann hinterher erzählt, dass ein Mädchen aus dem Publikum gefragt hat, fällt Anna ins Koma?
Also war so schlimm.
Ich war so müde und es war ganz furchtbar. Und ich wollte wirklich eigentlich nur ins Bett. Ja.
Und jetzt, also ich habe gestern meine erste Live-Lesung bei Instagram gemacht und da habe ich einen Text vorgelesen, einen Slam-Text, der entstanden ist, nachdem ich zu viel von Slam hatte. Also das war, glaube ich, ein Monat, wo ich 16 oder 17 Auftritte hatte und ich war wirklich kaputt und am Ende, und dann habe ich diesen Text geschrieben. Und jetzt in der neuen Perspektive, wo ich nicht mehr auftreten kann, bekommt dieser Überdruss in Angesicht dieses vollkommenen Mangels an Auftritten, der bekommt eine ganz neue Facette.
Inwieweit hast du den Überdruss verarbeitet? Also war das so ein kritischer Text an Poetry Slam an sich oder was hast du da geschrieben?
Ja, lass mich überlegen. Also auf jeden Fall, es fängt so an, dass ich auf einem dunklen Parkplatz sitze. Das war auch so. Ich war, glaube ich, nach 4 Auftritten am Stück, war ich auf dem Weg nach Hause und ich habe kurz Pause gemacht auf dem Rastplatz und ich saß so da und habe diese vorbeifahrenden Autos auf der Autobahn gehört. Und im Auto war es dunkel und ich hatte, glaube ich, Kopfschmerzen und ich war ein bisschen erkältet und ich habe mir gedacht, so geht es nicht weiter. Und von dieser Perspektive ausgehend habe ich dann weiter gesponnen. Ich habe dann noch mit einem Slam-Freund, Slam-Kollegen über seine Wahrnehmung von Slam geredet, und der sehr, sehr frustriert gewesen, auch von der Bewertung und von überhaupt von dem ganzen Format. Und das habe ich auch einfließen lassen. Und dann am Ende rekapituliere ich quasi, was ich auf der Bühne gemacht habe und wieso ich das Ganze mache. Und das Fazit ist, dass ich es nicht für die Punkte und nicht für Slam an sich mache, sondern einfach um mich selbst auszudrücken. Und um mich selbst auszudrücken, brauche ich eben nicht die Bühne oder nicht nur die Bühne. Von daher ist es auch okay, Slam-Pause zu machen oder weniger zu machen. Ja.
Das klingt auch so nach so einem typischen Verarbeitungstext, wo man, also weiß nicht, also ich finde solche Texte auch sehr, sehr wichtig.
Ja.
Ja. Ich finde allgemein bei Poetry Slam ist es einfach wahnsinnig wichtig, dieses Format einfach nicht allzu ernst zu nehmen. Und das ist schwierig, einfach weil man sich ja auf der Bühne zum Teil auch nackt macht, weil man sich eben der Meinung von fremden Menschen aussetzt. So, wie bescheuert man eigentlich sein? Ja.
Aber das macht man doch dauernd, nicht nur bei Slam. Nur bei Slam ist es halt mit Kunst verbunden, aber du bist ja dauernd Meinungen anderer Menschen ausgesetzt.
Ja, gut, das stimmt, aber wir verdienen damit ja unser Geld, so im Wesentlichen. Es geht ja keiner raus auf die Straße, setzt sich den Blicken anderer Menschen aus und kriegt dafür Geld. So.
Ja.
Ja.
Ja. Also mach Geld das und mach Geld den Unterschied.
Schon ein Stück weit. Also wenn man sagt, es ist mein Beruf, dass ich 16 oder 17 Mal im Monat von anderen Menschen gejudged werde, ist das halt schon schwierig. Irgendwie. Deswegen bin ich auch inzwischen ein sehr, sehr großer Lesebühnenfreund. Freundin, ich mag Lesebühnen einfach wahnsinnig gerne, einfach weil die Leute da mehr zuhören, weil da eben so ein bisschen, ja, ich liebe eben die Slams auch von Nikita in Stuttgart, einfach wo das Abstimmungsformat vollkommen perfide ist.
Wie ist das? Wie ist das?
Nikita lässt in der Vorrunde alle Leute ihre Texte vorlesen und dann stellt er 6 Becher auf für jeden Poet und jede Poetin einen und dann legen die Leute da Sachen rein und am Schluss der Pause werden die Becher gewogen und der schwerste Becher gewinnt halt. Also die vier schwersten Becher kommen ins Finale und das ist halt so Slam. Aber wir besitzen halt die Frechheit, aus diesem räudigen Format eine Meisterschaft zu machen, was eigentlich völlig passiert ist. Ja. Ja.
Räudiges Format, das habe ich noch nie so gehört.
Ja, also, ja.
Ja.
Wenn man eine Meisterschaft draus macht, so eine völlig unqualifizierte Jury zu bitten, über Texte zu urteilen, das machen wir da. Aber ja, egal.
Ja. Ich habe mit Florian Steiner ein Stück weit darüber gesprochen, wie weit das Format dich verändert als Mensch, also oder als Künstler auch. Siehst du dich als Künstlerin oder bist du Dienstleisterin oder was bist du auf der Bühne?
Also das Publikum auf jeden Fall Künstlerin. Für den Veranstalter oder die Veranstalterin eher Dienstleisterin. Gerade auch wenn man Workshops gibt oder so, das ist dann schon eher Dienstleistung. So Poetry Slams sind im Wesentlichen eine Plattform, um meine Kunst ausdrücken zu dürfen. Ja. Genau. Also die Literatur ist dafür ja auch im Wesentlichen eine Plattform, aber halt leider eine sehr schwer erreichbare Plattform.
Wäre es für dich eine Option, nicht mehr zu slammen und nur noch Autorin zu sein?
Voll.
Voll. Das kam ja aus der Kanone.
Ja, es ist ein Träumchen. Ja.
Und arbeitest du schon am nächsten Buch oder wie ist das? Also Planung, Projekte?
Also das nächste Buch soll auf jeden Fall keine Textsammlung werden.
Was soll es werden?
Ich würde sehr, sehr gerne einen Roman schreiben. Inwieweit das dann funktioniert, also bin ich mir nicht sicher. Ich weiß ja auch gar nicht, wie das jetzt weitergeht mit den ganzen Verlagen und so. Ich habe jetzt heute mit meinem Verleger gesprochen und er sagte gerade, Corona zerlegt halt die Verlagsszene komplett, weil Amazon keine Bücher mehr kauft. Weil Amazon ja jetzt den Versand auf lebensnotwendige Dinge einstampft. Und die Buchhandlungen sind halt geschlossen und jetzt keine Ahnung, wie das halt weitergeht. Also die großen Verlagshäuser überleben, das ist wahrscheinlich schon. Aber wie das jetzt aussieht, weiß keiner so genau. Und das ist wirklich ein großes Problem. Ja. Ich möchte jetzt auch nicht irgendwie den Erfolg meines bisher noch nicht geschriebenen Buches von der jetzigen Corona-Lage abhängig machen. Aber es ist, weiß nicht. So. Ich habe so im Gefühl, dass alle, die jetzt zu Hause sitzen, ganz wild Corona-Romane schreiben und dass in 3 Monaten dann die ganze Verlagshäuser mit 1000 Manuskripten beworfen werden, weil alle auf einmal ein fertiges Buch haben, weil sie ja jetzt Zeit haben.
Ja, das ist vielleicht eine neue Literaturgattung. Corona-Roman.
Ja, die Pandemie.
Die Pandemie. Ja. Aber du hast gesagt, dass du gerne schreiben würdest. Hast du schon angefangen oder ist es nur in Planung? Oder wie weit bist du da?
Ich habe schon angefangen, aber ich weiß nicht, ich bewundere alle, die irgendwie neben ihrem Hauptjob dann irgendwie noch pro Jahr 2 Bücher raushauen oder keine Ahnung. Also bei mir ist es auch so, wenn ich von der Uni komme, dann will ich halt schlafen. Mhm. So. Und dann setze ich mich jetzt nicht irgendwie ambitioniert hin und schreibe ein Buch. Ich weiß nicht. Also hätte ich irgendwie einen Buchvertrag und Zeitdruck und ein Abgabedatum, dann wäre das natürlich auch anders. Aber gerade momentan habe ich einfach kein wirkliches Ziel, auf das ich hinschreibe. Ja.
Also wenn ich wieder bei mir suchen würde nach diesem Thema Roman, dann ich habe 5 Jahre für meinen Roman gebraucht und das Ding hat nur 120 Seiten.
Okay.
Daran merkst du, dass ich sehr große kreative Pausen eingelegt habe und auch viel geschlafen habe. Und und am Ende war es wirklich so, dass ich das Ding zu Ende schreiben konnte, weil ich diszipliniert war. Ich habe mir das vorgenommen.
Ja.
Sonst habe ich das immer weiter weggeschoben und habe gesagt, ja, weiter. Und das ist echt ein krasses Erlebnis gewesen, als der Roman fertig war. Weil das ist
ja,
irgendwie so, du hast dann etwas in der Hand, etwas Großes, was du selbst geschaffen hast.
Ja, toll.
Ja. Aber ja, es braucht Disziplin und auch sehr viel Frustrationstoleranz. Ja.
Dass du einen Roman geschrieben hast.
Ja, das wissen noch nicht so viele Leute.
Ist das schon draußen?
Nee, das ist wieder das Thema. Der sollte dieses Jahr bei einem kleinen Verlag rauskommen. Und jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht. Aber das Wichtigste für mich ist, dass ich das Ding fertig geschrieben habe. Das war wirklich ein großer, großer Kampf und Krampf.
Ja, das glaube ich dir.
Ja. Und ja, vielleicht kommt er dieses Jahr noch raus und ich weiß nicht, wie das Gefühl sein wird, wenn ich dieses Buch in der Hand haben werde. Das ist wie war es für dich? Wie war es für dich, als du das erste Mal deinen Schimmer in der Hand hattest?
Oh, ich habe eigentlich nur dran geschnuppert.
Geschnuppert?
so frisch gedruckte Bücher riechen halt auch einfach ziemlich geil. Und dann habe ich dran geschnuppert und war ich bin auch so ein ganz, ganz großer Geruchsmensch. Das merkt man auch in vielen Texten, weil ich ja ganz, ganz viel auf Geruch gehe und so. Und das ist, weiß ich. Ich war von da und habe an meinem Buch gerochen und dachte so, wow, so riecht das jetzt.
Und wie roch es?
Es roch nach der größten Befriedigung. Es war großartig und ja, genau.
Also ein Gefühl, das du noch niemals so hattest.
Ja.
Viele sagen auch, dass wenn sie ihr Buch in der Hand haben, das ist wie ein Baby bekommen.
Naja gut, also mein Mutterinstinkt ist jetzt nicht so befriedigt. ich glaube, das ist nochmal anders. Also wenn ich ein Baby bekomme und das fühlt sich so an, ich glaube, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Also weiß nicht.
Es ist eine Metapher, es ist eine Metapher.
Ja gut, aber ja, nee, aber ich mir jetzt nicht an zu sagen, ja, ich weiß, wie es ist, ein Baby zu bekommen und dass ich mir so ein Buch in der Hand habe. Nee, keine Ahnung.
Okay, ich glaube, wir sollten langsam zum Schluss kommen, bevor es noch abstruser wird. Gibt es noch etwas, was du ansprechen willst? Gibt es Themen, die dir wichtig sind, die die Leute von dir hören sollten?
Ich möchte mich eigentlich im Wesentlichen nur kurz bedanken bei allen, die mir so krass den Rücken freigehalten haben, so während der ganzen Buchgeschichte und vor allem auch bei denjenigen, die mir immer wieder schreiben und sagen so, hey, krass, dass du das machst und boah, und ich schaue so gerne deine YouTube-Videos oder Leute schreiben mir, dass sie meine YouTube-Videos anmachen, wenn sie staubsaugen oder zum Einschlafen, so die ganze Zeit hoch und runter hören, und das ist für mich super krass. Wenn ich viel in Frage stelle, also so meine ganze Bühnenexistenz, dann ist das wahnsinnig wichtig, einfach zu hören, dass es Menschen gibt, die davon wahnsinnig viel mitnehmen. Und ich bin super dankbar, dass viele Leute das dann auch schreiben und sagen so, hey, boah, krass, danke und so. Und das ist sehr schön, genau. Danke an die Crowd.
Danke an die Crowd. Also ist es dir wichtig, ist es so eine Art von Selbstbewusstsein, was daraus entsteht?
Jein, also ohne Selbstbewusstsein würde ich mich nicht auf die Bühne stellen, aber es ist so das Wissen, dass es Menschen gibt, die daraus wirklich viel mitnehmen, ist für mich wahnsinnig krass. Also vor allem, weil es ja nicht meine ursprüngliche Intention ist. So, also ich stelle mich nicht auf die Bühne mit dem Anspruch, die Welt zu verändern, weil das könnte ich gar nicht.
Aber du tust es doch, du tust es doch.
Ja, genau. Und das ist halt für mich wahnsinnig krass zu hören. So.
Ja. Ja, ein Unterschied in der Welt ausmachen irgendwie. Ja, gut, Anna, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das hat Spaß gemacht. Das war lustig war das. Genau, das Buch von Anna Teufel heißt Schimmer. Es ist bei ihr bestellbar. Einfach eine Nachricht an sie schreiben und sie wird es sehr schön gewidmet. Ich mag deine Widmung sehr. Das ist mit einem Herzchen und vielen Dank dafür.
Danke.
Genau, das Buch kann man bei ihr bestellen. Genau, und sie wird wahrscheinlich, wenn die Corona-Sache vorbei ist, wieder auf der Bühne stehen und viel müde und ein bisschen wacher auf der Bühne sein.
Ich werde mir Mühe geben. Ja.
Gut, das war die 15. Folge von Atem trifft, oder Atem telefoniert, wie du gesagt hast. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.